Willkommen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der sogenannten Gründerzeit, die abermals Veränderungen für die hier lebenden Menschen mit sich bringt. Wie kommt es dazu? Die Revolution hat die alte Gesellschaft beseitigt. Dem Adel bleiben Herkunft und ererbte Güter. Eine politische Vormachtstellung hat er nun nicht mehr. Der Einfluss der Kirche wird durch neue Gesetze, wie etwa ein neues Ehegesetz, massiv beschnitten. Nun bestimmen mehr und mehr der Beruf und wirtschaftlicher Erfolg die gesellschaftliche Stellung. Eine neue, freie Gesellschaft bedeutet nicht, dass alle einer Meinung sind. Jetzt geht es um die Frage, wer, wo und wofür steht. Vereine und Interessenverbände entstehen. Die politischen Lager bilden sich heraus, wobei hier besonders drei mit durchaus sprechenden Namen zu nennen sind. Die Liberal-Deutschnationalen, die Katholisch-Konservativen und die Sozialdemokratische Arbeiterbewegung. Um 1890 entstehen die entsprechenden Parteien. Die drei genannten Gruppierungen vertreten in vielen Bereichen unterschiedliche Positionen. Ihre politische Auseinandersetzung findet zunehmend auch in der medialen Öffentlichkeit statt. Möglich ist dies dank einer neuen Pressefreiheit, die dazu führt, dass sich jedes Lager eine eigene Zeitung gibt. So stehen dem Leser und der Leserin je nach Geschmack die bürgerlich-liberale Grazer Tagespost, das katholische Grazer Volksblatt, der sozialdemokratische Arbeiterwille oder das radikal-national ausgerichtete Grazer Tagblatt zur Verfügung. In der Untersteiermark erscheint die deutschnationale Marburger Zeitung. Slowenischsprachige Blätter folgen. Was in den Redaktionen der einzelnen Blätter tagtäglich an Schlagzeilen produziert wird, klingt nach Kulturkampf. Die Fahnen im Raum deuten die zentralen Themen und Debatten der Zeit an. Da ist einmal die wirtschaftliche Entwicklung. Liberalismus und Kapitalismus führen zu einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Fabriken und Konzerne werden gegründet. Der elektrische Strom veränderte die Möglichkeiten der Produktion. Weil Banken entstehen, kann man sich nun Geld für Investitionen ausborgen. Einzelne Bürger werden in dieser Phase zu Fabriksherren und Kapitalmanagern. Sie nutzen das Wissen und die Möglichkeiten der neuen Zeit. Know-how und Kapital holen sie, wo nötig, auch aus dem Ausland. Diese Phase des Aufschwunges wird 1873 durch den Börsenkrach jäh unterbrochen. Viele Klein- und Mittelbetriebe erleiden dabei schweren Schaden. Industriebetriebe werden fusioniert. Einheimisches Kapital dafür stammt häufig von jüdischen Unternehmern, was zu antisemitischen Äußerungen führt. Der neuen Wirtschaftselite gegenüber stehen die Arbeiter. Von den Gewinnen der Fabriksbesitzer haben sie wenig. Sie arbeiten täglich 12 und mehr Stunden. Die Not im Falle von Krankheit und Alter ist groß. Weil ihre Lebensverhältnisse schlecht sind, organisieren sich die Arbeiter in Vereinen und Genossenschaften, in Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Ihre schärfste Waffe ist die Streikdrohung. Mit ihren Protesten erreichen sie erste Maßnahmen in Richtung Sozialstaat, so etwa die Einführung einer Unfall- und Krankenversicherung. Der Arbeiter ist dabei nicht allein. Seit der Aufhebung des Eheverbotes 1868 dürfen auch Besitzlose heiraten. In den Fabriken haben nun Mann und Frau gleichermaßen die Möglichkeit, zum Lebensunterhalt beizutragen. Viele Familien hausen in den kargen, feuchten und schlecht beheizbaren Wohnstätten. Wie positiv sind da die Initiativen einzelner Unternehmen, wie zum Beispiel in Donnerwitz, zu werten? In werkseigenen Siedlungen gibt es Schulen, Notspitäler und Kleingärten zur Lebensmittelversorgung. Neue Standards im Wohnen bringen fließendes Wasser oder etwa Badewannen. wie jene, die Sie in der Ausstellung sehen. Ein drittes großes Thema der Zeit ist die Nationalitätenfrage. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewinnt in Europa mit der Idee der Nation die ethnische Zugehörigkeit und Sprache an Bedeutung. In der Habsburger Monarchie leben in dieser Zeit rund 50 Millionen Menschen, die 12 Sprachen sprechen. Das Herzogtum Steiermark ist ein zweisprachiges Kronland. Ein Drittel der Bevölkerung spricht Slowenisch. Weil sich das in der Verteilung der Macht nicht abbildet, wird die Forderung nach einem eigenen slowenischen Kronland laut. Dieses soll unter anderem die Untersteiermark, die heutige Steierska, umfassen. Viele Deutschsprachige halten davon wenig. Die Folge ist ein Kulturkampf zwischen den Sprachgruppen, der bald den Alltag prägt. In der Auseinandersetzung geht es um jedes Schulkind, jede topografische Aufschrift, jedes Theaterstück. Frauen- und Turnvereine, Gesangs- und Fahrradvereine gibt es bis auf Weiteres nur noch in Deutsch oder Slowenisch. Die Krisen des 19. Jahrhunderts führen ins letzte Kapitel. Bitte machen Sie sich auf den Weg in den letzten großen Bereich. Und erst einmal geht Europa durch einen verheerenden Krieg. Am 28. Juni 1914 sterben der österreichische Thronfolger und seine Frau bei einem Attentat in Sarajevo. Dieses Ereignis geht als Auslöser des Ersten Weltkriegs in die Geschichte ein. Dem Attentat folgen Propaganda und ein Krieg, der Europa verändert. Als er endet, zerfällt nach 700 Jahren die Monarchie. Der Kaiser geht ins Exil. Aus dem Habsburgerreich entstehen neue Staaten. Die Untersteiermark wird Teil des neu gegründeten SHS-Staates, der Slowenien, Kroatien und Serbien umfasst. Die Steiermark verliert mit dem Gebiet zwischen Mur und Save, das heute zu Slowenien gehört, ein Drittel seiner Fläche. Auf dem verbleibenden Gebiet des Herzogtums Steiermark entsteht ein Bundesland der Republik Österreich, wie der neue Staat seit Oktober 1919 heißt.